Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All About Telemedizin, dem Live-Podcast-Format mit mir, Jan Zeggel und Stefan Spieren. Hallo, lieber Stefan.
Hallo Jan, hi.
Ja, heute Spezialfolge quasi an Fronleichnam. Ihr habt Feiertag in NRW. Wir in Mecklenburg-Vorpommern sorgen fürs Bruttoinlandsprodukt. Und bald funktioniert ja sowieso alles automatisch durch KI, müssen wir alle weniger arbeiten. Das soll quasi auch heute unser Thema sein. Also wie KI vor allen Dingen den Alltag in der Praxis schon verändert hat und vor allen Dingen auch verändern wird.
Ja klar, also dieses Horrorszenario so nach dem Motto, wie du es gerade schon sagtest, bald müssen wir gar nicht mehr arbeiten, keiner braucht mehr Ärztinnen und Ärzte oder braucht irgendwelche anderen Mitarbeiter in Krankenhäusern nicht, sehe ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, irgendeiner muss das hier einordnen, so wie wir hier auch einordnen. Aber KI ist schon ein Riesenthema, ist auch also bei uns in der Praxis logischerweise ein Thema, weil es uns einfach viel lästige Arbeit abnimmt. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema für KI, wo wir alle verstehen werden, dass es Sinn macht.
Ja, und wie immer wollen wir auch mit euch ins Gespräch kommen und das Ganze interaktiv machen. Also wenn ihr jetzt live bei LinkedIn zuschaut, dann schreibt eure Fragen oder Anmerkungen zu unserer Diskussion gerne in die Kommentare. Wir greifen das wie immer mit auf und freuen uns da auch auf eine spannende Diskussion mit euch. Und Stefan, ja, dann lass uns direkt mal einsteigen. Du hast ja in deiner eigenen Hausarztpraxis sehr viel ausprobiert und auch implementiert, was heute schon mit KI-Unterstützung funktioniert. Vieles hast du beibehalten, einige Sachen aber auch aussortiert und auch wirklich echte Fuck-ups erlebt, wenn man das so sagen kann. Da wollen wir mal einsteigen mit diesem Thema. Also gib uns doch mal bitte aus deiner Praxisinhaber-Sicht mal so einen Überblick zu sagen, wo hast du heute schon für dich und dein Praxisteam eine echte Erleichterung auch durch KI?
Ich fange jetzt bewusst rückwärts an bei den Sachen, die eigentlich jetzt bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angekommen sind. Das ist Dokumentation. Das weiß auch, glaube ich, jeder, der jetzt hier zuhört, dass im Rahmen von Dokumentation, egal ob es jetzt Ambient AR ist, also indem man da einfach ein Mikrofon hinstellt und zuhören lässt, was ich mit Patienten bespreche, oder ob es einfach Schreiben von Berichten ist, Zusammenfassen von Berichten, das sind Sachen, die uns eigentlich jetzt seit gut 2 Jahren maximal entlassen. Wir haben mittlerweile die Systeme so, dass auch MFAs diese Diktierfunktion, also Aufzeichnungsfunktion mitbenutzen im Rahmen von Patientengesprächen oder aber auch im Rahmen von Hausbesuchen. Das sind Dinge, die, glaube ich, einfach wichtig sind. Und du sagst ja gerade schon, es gibt natürlich auch Dinge, die einfach Mist sind. Habe ich auch durch, ja, ausprobiert. Ich sag bewusst jetzt nicht, was jetzt. Also ich sage keine Hersteller, die Mist sind, das finde ich nicht fair, weil wir haben ja alle Anfang des KI-Zeitalters versucht, probiert, geübt, gelernt. Aber es gibt halt auch Dinge, da dachte man, oh, KI ist super. Und ich muss fair sein, ich glaube, KI wird auch in den Bereichen noch super, nur dafür ist KI noch in Kinderschuhen. Wenn man jetzt sich überlegt, ja, wie lange kann man jetzt real in der Praxis seit, sagen wir mal, 2, 3 Jahren wirklich auch KI nutzen? Dann sind wir gerade so im Alter von einem 3- bis 5-jährigen Kind. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber so ist meine Einschätzung zumindest in der Medizin. Und jeder, der Kinder hat, kann sich dann vorstellen, wo wir gerade sind. Also es gibt auch ein paar erwachsenere Kinder, was ich ja gerade sagte, aber viele Sachen sind auch Mist. Ich weiß noch, wie wir angefangen haben, ging es um Terminbuchung. Mittlerweile funktioniert das auch gut oder auch um Assistenten bei telefonischer Terminvergabe. Das hat sich deutlich entwickelt, war aber Anfang Riesenscheiß, kann man nicht anders sagen.
Ja, also das heißt, aber wesentliche repetitive Standardprozesse sind heute schon sehr gut auch mit KI-Unterstützung abbildbar. Wir haben ja auch schon viel über Akzeptanz von Telemedizin bei deinen Patienten gesprochen, wo du sagst, ist gar kein Thema, ne? Also das Problem ist nicht der Patient, der will und kann. Wie sieht das beim Einsatz von KI-Tools aus? Also wenn ich sozusagen dann nicht mehr mit einem echten Menschen telefoniere, sondern am Ende ja mit einem Computer.
Also eigentlich ist es wie immer. Wenn das so funktioniert, dass die auf der anderen Seite, die Patientinnen und Patienten, davon einen Nutzen haben. Erleichterung, sie bekommen schneller einen Termin, sie bekommen einfacher einen Termin, sie bekommen den Termin in Anführungsstrichen um die Uhr, dann ist die Akzeptanz immer hoch, selbst wenn das System nicht ganz so gut ist. Ist es aber so, dass das System nicht gut ist und der Weg genauso schwer oder beschwerlich ist wie ohne KI, dann ist es ein Akzeptanzproblem. Wenn wir jetzt von der Dokumentationssoftware ausgeht. Am Anfang waren die Ergebnisse vielleicht so, wie wir sie uns gewünscht haben, also das, was wir an Zusammenfassung von Gesprächen hatten. Jetzt sind die sensationell gut. Und ich mache das mit den Patientinnen genauso, wie ich mit allen anderen Neuerungen das mache. Ich sage immer, ich habe hier was Neues, wollen wir es mal ausprobieren. Dann erkläre ich das kurz in zwei Sätzen. Und mittlerweile bei der Transkription mache ich das so, ich kann die Maschine anmachen, ich sage bewusst da nicht mehr KI, weil KI hat ja auch so ein bisschen, ist ja so ein Buzzword geworden. Ja, was heißt das? Ja, wenn die Maschine anmache, können wir uns gemeinsam hinsetzen. Hier ist mein Schreibtisch, der Patient sitzt da und wir können einfach reden und der Rest macht die Maschine. Oder aber ich mache es wie immer. Ich tippe halt so und muss so ein bisschen und so weggucken. Und dann zeige ich den Patienten immer am Ende das Ergebnis. Und das, was das Beeindruckendste eigentlich bei allen ist, ist, ich habe viel mehr Kontext, ich habe viel mehr Informationen und ich habe auch Dinge gehört oder dokumentiert, die ich vielleicht früher so als dritte, vierte Reihe gestellt hätte. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man dem Patienten das erklärt, was der Nutzen auch ist.
Ja, einige Anbieter gehen ja jetzt auch den Schritt, dann nicht nur die Arztseite zu bedienen, sondern auch die Patientenseite, dass man auch in patientenverständlicher Sprache dann im Grunde genommen einen Arztbrief aushändigt. Hast du damit auch bereits erste Erfahrungen gesammelt?
Ja klar, wir haben das zum einen im Rahmen der Dokumentation gemacht. Wir haben aber, also ich habe ja meine Dokumentation für mein Praxisverwaltungssystem, die ist ja in meiner Sprache, in der Medizinersprache. Und das Tool kann gleichzeitig parallel das Ganze noch übersetzen in, sage ich mal, Patientinnen- und Patientensprache. Das kommt total gut an. Da muss ich fair sein, die Automatisierung ist da noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Mein Wunsch wäre eigentlich, ja, wenn wir beiden jetzt hier ein Arzt-Patientengespräch führen würden, dass ich meine Doku bei mir drin habe und du eigentlich automatisch in deine EPA, in deine elektronische Patientenakte oder von mir aus auch per E-Mail, wenn du dem einwilligst, eine Nachricht bekommst in deinem Deutsch. Was jetzt ganz gut ist, diese Anbieter gibt es ja auch, die quasi einfach auch sogar Arztbriefe, die jetzt nicht von mir kommen, die von einem Krankenhausarzt kommen, für den Patienten schon mal in ein verständliches Deutsch und auch sogar mit Handlungsanweisungen versehen. Also ne, wenn unten drunter Empfehlungen stehen, so sinngemäß, machen Sie das und das, machen Sie das und das. Auch die Empfehlungen verstehst du manchmal nicht, wenn du nicht verstehst, was der Patienten, was der Krankenhausarzt will. Und wenn dann unten drunter nochmal klar steht, jetzt im Patientendeutsch, das heißt für Sie, Sie müssen jetzt eine Überweisung besorgen, damit die und die Untersuchung dann erfolgen kann und das bitte bis zum 14. Juni, dann ist das für mich verdammt wichtig, weil ich möchte ja auch, ich bin ja selber auch Patient. Ich möchte als Patient auch selbstständiger sein, selbstbestimmt mit meiner Gesundheit umgehen, auch vielleicht selbst entscheiden wollen, ja, brauche ich das jetzt, wie schnell brauche ich das und wo muss ich hin und wo muss ich nicht hin? Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja. Und die Anbieter von Ambient Listening und Ambient Scribing, die gehen ja jetzt auch fast alle auch noch einen Schritt weiter in Richtung mehr Clinical Decision Support, also dann auch auf Basis des Gesprächs Hinweise auszugeben, was vielleicht noch gefragt werden sollte, um mögliche Erkrankungen oder Symptomatiken besser abzuklären. Also am Ende ja wie dieser berühmte Co-Pilot, ja, der über die Schulter schaut und noch weitere Hinweise gibt. Wie bewertest du diese Entwicklung?
Erlaubt mir kurz einen Schritt dazwischen zu machen. Die Entwicklung ist super, kann ich schon mal vorne wegnehmen. Die wird vor allen Dingen Qualität in der Medizin deutlich verbessern. Der Schritt dazwischen, den sehe ich aktuell da, dass diese Ambient Scribe-Modelle vor allen Dingen auch eins noch können, die können Aufgaben aus den Gesprächen herausziehen. Was meine ich damit? Wenn du jetzt bei mir bist und wir haben besprochen, dass ich dir ein Antibiotikum beispielsweise verordne oder eine Schmerztablette, würde ich dir ja sagen, Herr Zeggel, ich empfehle Ihnen jetzt bei Ihren Beschwerden, nehmen Sie mal dreimal täglich Ibuprofen 600 ein und das Ganze über 7 Tage. Und dann können diese Systeme das jetzt schon, dass sie daraus quasi eine Rezeptverordnung, ich nenne es bewusst jetzt mal basteln, es ist noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Und die Zukunft daraus muss dann sein, dass diese Verordnung, die ich ja ausspreche, automatisch in dem Verordnungsmodul der Praxisverwaltungssoftware landet und das Rezept quasi fertig ist und ich es nur noch unterschreiben muss. Das Gleiche kann man sich bei einer Krankschreibung vorstellen, Überweisung etc. Da sind die jetzt gerade dran und das ist, glaube ich, etwas, was uns vom Mehrwert, vom neutralen Mehrwert, ich nenne das jetzt mal so, sicherlich schneller erreicht und auch eine höhere Akzeptanz schaffen wird, als das, was du vorhin meinst. Weil, ne, klar, bei diesen Entscheidungs- und Unterstützungssystemen muss man immer überlegen, wie gut sind die? Auf welche Daten gehen die? Kann ich das bei meinem System einstellen, dass er beispielsweise nur auf die Daten, also auf die Literatur geht, die ich gerne hätte, hat er eigene Literatur? Möchte ich beispielsweise als Hausarzt nur die Leitlinie für Hausärzte, möchte ich aber noch die Leitlinie für Kardiologen dazu, möchte ich für Diabetologen dazu? Das sind ja alles Dinge, die muss ich ja in meinem Kopf täglich auch ausmachen. Und da müssen die Modelle in meiner Sicht so flexibel sein, dass ich das für mich individuell einstellen kann. Wenn das da ist, musst du dir als Patient Folgendes vorstellen: Du kommst in meine Praxis, hast mir allein bei der Terminbuchung schon gesagt, ich komme wegen Rückenschmerzen. Wenn meine Terminbuchung so intelligent ist, weil sie auch ein bisschen KI gesteuert ist, fragt sie sich noch, wo sind die Rückenschmerzen, wie lange sind sie? Also du kriegst einen Fragebogen. All diese Daten liegen mir in meinem Praxisverwaltungssystem vor. Und parallel, weil du ja dann bei mir in meinem Zimmer bist oder in der Videosprechstunde bist, höre ich noch die aktuelle Situation. Und aus diesen Daten, die ich vorher von dir weiß, die aktuelle Situation und das, was noch vielleicht in der EPA ist und in meiner Patientendokumentation, da geht die AI hin und sagt, ach Stefan, also ach Arzt, passt bitte auf, der hat angegeben, er hat Rückenschmerzen. Ich habe gesehen, der hatte mal vor 10 Jahren ein MRT vom Rücken. Der Mann ist über 50 Jahre alt, bisher noch nicht, aber ne, so sinngemäß. Und in der Leitlinie steht jetzt, wenn er das hat und noch die Laborwerte von vor 2 Jahren hoch hat, denkt bitte noch da und da dran. Und wenn man sich das überlegt, das ist ja das, was in meinem Kopf ständig passiert als Arzt, muss ich ja ständig gucken, ne? Dann ist das auch eine geile Unterstützung, die nur zur Qualitätsverbesserung führt.
Und was ist deine Einschätzung? Wie weit sind wir von diesem von dir eben beschriebenen Zielbild entfernt?
Nicht so weit. Also wenn ich die Systeme anschaue, die ich nutze, die können das schon. Die sind natürlich, damit sie im Rahmen der Regulatorik sauber sind, noch nicht so vernetzt, weil da geht es jetzt um Schnittstellen mit EPA und Praxisverwaltungssystem etc. pp. Da müssen wir noch ein bisschen Regulatorik, sag ich mal, warten lassen. Und Datenschutz ist ja auch mal ein Thema. Theoretisch kannst du das ja auch mit einem der Standardmodelle machen, die sich jeder kaufen kann. Dann ist es nur nicht so sauber. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir diese Systeme in spätestens 5 Jahren so haben. Und dann gehst du zu deinem Arzt, zu deiner Ärztin und hast diese Möglichkeit, dass Leitlinien mit angeschaut werden und dass du einfach besser behandelt wirst. Klar muss sein, ich glaube, das ist denen, die jetzt hier zuhören, auch klar. Die Entscheidung, ob ich dann etwas tue, was mir vorgeschlagen wird, die liegt bei mir, weil ich habe ja nicht nur Entscheidung, ich habe auch Verantwortung. Ja, wenn ich jetzt 5 Leitlinien habe, die alle sagen, aber im Zettel musst du das, 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 das und das machen, dann muss ich immer noch mal abwägen, was will ich denn davon machen, was hat Priorität und was passt zu dem Herrn Zettel, der vor mir sitzt. Und das wird immer hoheitliche Aufgabe eines Arztes sein. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, weil ich habe ja auch die Verantwortung.
Also ich wäre da ehrlicherweise sogar noch ein bisschen optimistischer als du, was die Zeitschiene angeht. Also
Wahrscheinlich.
mein Eindruck ist, dass wir da schon in 2 Jahren wirklich auch als Medizinprodukt standardisierte Systeme haben, die das ermöglichen. Wenn man sich jetzt die aktuelle Gesetzgebung anschaut, auch vor dem Hintergrund europäischer Gesundheitsdatenraum, Interoperabilitätsvorgaben, also da bin ich eigentlich schon sehr optimistisch, dass wir da deutlich schneller sind, weil die Technologie ist ja da. Heute scheitert es ja eher an den Schnittstellen, weil die Daten noch in Silos liegen und nicht sinnvoll zusammengeführt werden können.
Ich bin da vollkommen bei dir. Ich wollte etwas, sag mal, konservativ sein, damit nicht irgendwelche Menschen gleich hier Sturm schreien und sagen, oh, der spinnt ja eh mit seinem Digitalismus in Anführungsstrichen. Sehe das genauso. Und ich hoffe sogar, dass ich es noch früher habe. Also ich bin dafür offen und meine Patientinnen und Patienten auch. Ich bin bei solchen Sachen sofort dabei. Der entscheidende Punkt ist bei allen diesen Anwendungen. Also man kann ja jetzt nicht irgendwie einen hinsetzen, der mit Medizin nichts zu tun hat. Also irgendeinen, keine Ahnung. Ich sag mal, wir setzen den Architekten jetzt quasi hier auf meinen Platz. Der kriegt die Zusammenhänge nicht hin. Das muss schon dann immer eine Ärztin, ein Arzt bewerten. Das ist auch richtig so. Nur ich bin einfach schneller in meinen Entscheidungen. Ich bin vor allen Dingen besser. Ja, vielleicht hätte ich sonst dich dreimal wieder einbestellen müssen und dir dann sagen müssen, wir machen das in die Richtung. Was wir ja noch nicht jetzt besprochen haben, sind ja diese, sag mal, Vorhersagemodelle, die es ja auch gibt. Die gibt es ja jetzt schon. Da gibt es auch Systeme, die das jetzt schon können. Die können mit 3, 4, 5 Parametern, die wir eh erheben, also Blutdruck, Größe, Alter, Medikation ist eh immer da, gibt es ja eine elektronische Medikationsliste, dann vielleicht noch 2, 3 aktuelle Sachen. Mit diesen können die jetzt schon super Vorhersagen machen, ob deine Niere erkrankt ist, ob du ein Risiko hast für X oder Y, sag ich mal, Erkrankung. Ich glaube auch, dass das jetzt relativ zügig kommt. Und wenn wir Ärzte uns dagegen sperren und glauben, ach nee, meine Einschätzung ist besser, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Hersteller von so einem Produkt wäre, würde ich irgendwann sagen, das ist die Patienten da dran. Und was mache ich dann als Arzt? Jetzt sitzt der Herr Zeckel vor mir und sagt, ach Stefan, ich habe mal meine letzten, keine Ahnung, 27 Arztbriefe da in das Modul XY reingestellt und die sagen mir, du musst mal den Laborwert abnehmen und das mit mir tun und mir die Pillen geben. Dann kann ich jetzt angepisst sein als Arzt und sagen, der Jan Zeckel weiß mehr als ich. Ja, ich kann auch sagen, oh, damit will ich nichts zu tun haben. Kann ich alles machen. Aber wenn ich doch klug bin, habe ich so ein bisschen. Wir erinnern uns daran, als Google kam, ja, und alle immer diese ganzen Posts, kennt ja auch jeder, wenn Dr. Google sagt das und so. Also ich bin auch bei den Suchmaschinen vor 10, 15 Jahren hingegangen, habe den Patienten gesagt, von mir aus googelt. Googelt, macht und tut, was ihr wollt. Aber sagt mir bitte, woher ihr die Informationen habt. Und dann habe ich mit den Patienten zusammen gegoogelt. Das ist ja bei KI nichts anderes. Und sah dann plötzlich, ah, die waren in irgendeinem Forum, wo irgendeiner geschrieben hat, du musst das und das so und so tun. Oder aber, die waren durchaus beim Artikel der Ärztezeitung, den ich nicht kannte. So. Und dieser Informationsverlust oder Defizit, was ich ja dann habe, das muss ich ja immer haben. Wenn ich morgens früh aufstehe, habe ich ja schon Informationen verloren, die ich die letzten, sag ich mal, 8 Stunden beim Schlafen nicht mitgekriegt habe. Die kann mir dann KI liefern.
Ich glaube, besonders spannend wird es vor allen Dingen ja, wenn wir nicht nur Daten aus Spot-Messungen bekommen, ne, Arztbrief oder Labor von vor 2 Jahren, Zeitpunkt X, sondern es schaffen, die Variable-Daten zu integrieren. Also ich glaube, da wird es besonders spannend, auch ja viel stärker dann in Prädiktionsmodelle zu kommen. Wir arbeiten da auch heute schon mit Technologiepartnern zusammen, die auch solche Prädiktionsmodelle als Medizinprodukt zugelassen haben. Kommt mehr aus dem stationären Bereich, ja, aber dort wirklich eine sich ankündigende, sag mal, Covid- oder Grippeinfektion, eine Sepsis teilweise Tage oder Stunden vorher schon detektieren können, bevor sie wirklich klinisch nachweisbar ist. Und das ist dann ja nochmal eine ganz andere Ebene, auch wie wir Gesundheitsversorgung und Prävention vor allen Dingen auch denken können und müssen.
Wenn ich mir überlege, ja, lass uns über die Videosprechstunde sprechen. Ja, ich bin ein Riesenfan davon. Weißt du ja auch, weiß ja auch jeder. Wenn ich mir vorstelle, bevor ich jetzt in so eine, also als Patientin oder Patient in so eine Videosprechstunde komme, ja, die Zeit vorher, ob jetzt irgendwelche Fragen abfragst, ist ja das Einfachste. Aber wenn du über ein Bild, was du hier oben mit der Kamera machst, schon Sachen siehst oder irgendwelche Bewegungen, keine Ahnung, jetzt habe ich angegeben Schulterschmerzen und du kannst dann schon durch Detektion der Kamera, durch irgendwelche Bewegungen, die ich dann vormache, mir als Ärztin, als Arzt, schon Informationen mitgeben, beispielsweise, keine Ahnung, jetzt hat er Fieber, ne, ist bei Schulterschmerzen fast schlecht, aber so nach dem Motto, der Patient hat Fieber, den musst du schneller dran nehmen, oder der Patient sieht aus, als ob er könnte, ja, oder aber er hat vielleicht eher Covid oder irgendwas anderes, dann ist das doch eine Erleichterung für alle Beteiligten. Es ist nicht ein Wegnehmen meiner Kompetenz, ganz im Gegenteil, es ist ja eine Erweiterung meiner Kompetenz, weil ich schon Dinge weiß, anhand eines Modells, die ich vielleicht erst durch viel Gespräch oder vielleicht durch viel Analysieren erhalten könnte. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da total offen. Klar, meine Patientinnen und Patienten sind da gebiased, ne, ist auch logisch. Die wissen ja, bei uns gibt es immer alles so den ganzen neuen, geilen, heißen Scheiß, probiert da Stefan aus. Aber mein Team tut es ja auch. Also wir leben das, wir wollen das und die Patientinnen und Patienten auch. Ich habe auch kritische Patienten, gar keine Frage, die sagen, oh, will ich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind eigentlich von 100 Patienten ist es noch niemals ein Ganzer, hätte ich fast gesagt. Weil es geht ja um Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Und ich finde es ganz spannend, wir reden die ganze Zeit über Verbesserung. Vor noch 2, 3 Jahren hätten wir darüber gejammert, wir können gar nicht verbessern die Versorgung, weil wir keine Menschen haben, die das tun. Das haben wir noch nicht einmal jetzt erwähnt. Und ich sage jetzt mal das böse Wort, ist auch gut so, weil das hier, dafür brauchst du keine Menschen. Das geht mit Technik. Die Menschen setzen wir dann besser da ein, wo wir sie wirklich brauchen. Entweder an und in der Pflege oder bei mir vorne am Tresen oder bei der Blutentnahme oder bei Arbeiten am Menschen. Aber diese ganzen anderen Sachen drumherum, das kann eine Maschine viel zuverlässiger.
Ja, also bei den ganzen Prädiktionsmodellen denke ich vor allen Dingen ja auch an die Patienten oder die Menschen, die in der Pflege sind, also ob nun in der häuslichen oder stationären Pflege, wo ja auch häufig wenigstens mal einmal am Tag eine professionelle Unterstützung da ist. Also das heißt, alleine dort kann ja mindestens einmal am Tag Vitaldaten gemessen werden, mit Variables dann ja auch fortlaufend. Und ich glaube, da liegt ein Riesenhebel für uns auch gesamtgesellschaftlich, die Versorgung zu verbessern, einfach weil wir das ganze Thema Hospitalisierung von Pflegeheimbewohnern, Einbindung von Angehörigen durch Telemedizin und diese hybriden Versorgungspfade am Ende viel, viel effizienter aufstellen können.
Du, ich habe da super Beispiel. Ich habe ja, wir kommen ja vom Land, hier gibt es viele Landwirte. Einer meiner Landwirte hatte einen Herzinfarkt, hat diesen auch überlebt, also ist sogar reanimiert worden. Und dann hat diese spezielle Versicherung, die haben also eine spezielle landwirtschaftliche Versicherung, traut man denen ja vielleicht nicht zu, weil man sagt, sind Bauern, ne? Ich darf das mal so vorsichtig sagen. Hochmoderne Diagnostikgeräte hat der Mann zu Hause. Ja, der ist jetzt schon deutlich älter, der lebt schon 10 Jahre nach diesem Zustand. Der hat eine telemedizinische Anbindung. Ich kriege die Werte von dem immer zu mir gespielt, ob ich will oder nicht, wenn ich es mal salopp sagen darf. Und der ist top überwacht. Der muss deswegen jetzt nicht jede Woche irgendwo hin. Und wenn ich mir das überlege, das macht jetzt halt diese Gruppe der Landwirte, weil da sich jemand besonders kümmert, das muss ja in die Fläche. Und ja, das ist vielleicht eine Art von Investition. Die werden vielleicht auch nicht krank, weil sie selbstständig sind. Aber entscheidender Punkt ist ja, und das hast du gerade gesagt, mittlerweile haben wir Wearables. Wer hat denn nicht so ein Ding? Gut, ich habe jetzt keine Watch um, weil, ach, weiß ich auch nicht, gehört zu den Typen, ich würde mich da verkloppt machen, muss ich fairerweise auch sagen. Ja, aber hätte ich ein Wearable, was ich irgendwo trage und was die Daten irgendwo hinschickt, irgendeiner guckt da drüber und der wird mir abends immer sagen, so, pass auf, du musst es so und so tun, oder wird mir einmal die Woche einen Bericht geben, oder auch vielleicht gar keinen Bericht, wird mir einfach nur sagen, wenn ich dann Beschwerden habe und sitze jetzt hier in der Praxis, und ich könnte als Patient sagen, ja, gucken Sie mal eben, was war das jetzt in den letzten Wochen? Dann könnte der Kardiologe mir ja auch sagen, nichts Wildes, dann bin ich ja beruhigt. Das wird kommen. Und dadurch, dass alle Menschen, alle ist immer so ein großes Wort, aber viele das nutzen und auch nutzen wollen werden, wird die Gesundheitsversorgung trotz weniger Menschen, die sie vielleicht bedienen, trotzdem besser. Und ich glaube, diese Zukunftsaussicht, die ist doch wunderbar.
Ja, absolut. Also die Einschätzung, die teile ich uneingeschränkt. Jetzt hast du gerade eine spannende Sache gesagt, das Beispiel mit diesem Landwirt, der schickt die Daten, ob du willst oder nicht. So, und dann sind wir ja sehr schnell drin in diesem Thema zu sagen, naja, jetzt übersehe ich da vielleicht als Arzt was und der Gesundheitszustand verschlechtert sich. Wie ist das eigentlich dann mit dem Thema Haftung? Also das ist mein Eindruck immer sehr schnell eines dieser Totschlagargumente, warum Telemonitoring erstmal kategorisch abgelehnt wird.
Ja, also bei denen hängt natürlich noch ein Telemedizinzentrum dazwischen. Trotzdem kriege ich die Sache und da ruft mich durchaus mein Kardiologe an oder die schreiben uns. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum es gibt ja schon ein paar Jahre, das ist ja nicht erst nichts Neues, ne? Telemedizinzentren und solche Geschichten und auch Telemonitoring. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt öffnen und ich glaube, wir müssen auch Patientinnen und Patienten erklären, dass nur weil du irgendein Monitoring machst, deshalb nicht rund um die Uhr einer für dich Zeit hat. Ich bin mal befragt worden zu einem Projekt, ich muss mal vorsichtig sagen, da ging es darum, dass man Menschen EKG-Elektroden anklebt, in Anführungsstrichen, also ähnlich wie so ein Langzeit-EKG, das aber über mehrere Tage, Wochen und so weiter, konnten die selber wechseln, war unproblematisch. Und ich habe dann genau diese Frage gestellt, ist jetzt 6 oder 8 Jahre her, und habe gesagt, ich stelle mir jetzt hier meine Oma Müller auf dem Dorf vor, die noch einen Garten hat, wo sie ihre Kartoffeln reingräbt oder ausgräbt. Die hat ja dieses Dingenkleben. Die glaubt jetzt, der Stefan hat mir das Ding draufgeklebt. Ich gehe in den Garten samstags, ja, wenn ich die Praxis geschlossen habe, hole die Kartoffeln aus dem Garten, merke, ich kriege keine Luft mehr, aber es kann ja nichts sein, weil der Stefan guckt ja pausenlos drauf. Das ist natürlich vollkommen falsch und das wird auch eine KI zumindest nicht dauerhaft gut machen. Ich glaube, das müssen wir einfach limitieren und da müssen wir auch Patientinnen und Patienten abholen und sagen, ohne das Ding ist schlechter, mit dem Ding ist kein 100% Schutz, aber Mensch und Maschine zusammen machen ja immer eine bessere, sage ich mal, Diagnostik, Therapie, Überwachung, wie man es jetzt nennen möchte, ist eigentlich egal, als halt ohne. Kann man sich ja überall hinspinnen. Wir machen ja im Rahmen der DMPs alle 3 Monate, Langzeitzuckerbestimmungen. Ja, dafür müssen die Patienten in die Praxis kommen. Wenn ich mir überlege, die hätten ein Gerät zu Hause, würden, keine Ahnung, einmal die Woche irgendwie eine Messung machen und ich würde das kriegen, würde dann ein KI-ausgewertetes Monitoring haben, wo mir dann einer sagt, ah, beim Herrn Zegel, Entschuldigung, du hast keinen Zucker, aber Beispiel, ne? Beim Herrn Zegel ist die Tendenz irgendwie Mist. Der bewegt sich weniger, was wir ja auch wissen über die entsprechenden Daten. Er hat auch noch zugenommen, wissen wir über deine Waage. Und er habe ein Steak in die Scheißrichtung. Da würde ich ja eher sagen, pass mal auf, lieber Jan, du musst mal hier hinkommen. Kriegst mal ein persönliches Gespräch. Die anderen, die gut laufen, eben nicht. Ja. Würde ich mir vorstellen.
Aber ist das nicht heute schon, also wir arbeiten auch mit vielen diabetologischen Schwerpunktpraxen zusammen. Das funktioniert doch heute schon. Also mit den Glukosemessgeräten.
Masse. Das muss ja aus meiner Sicht muss in die Masse gehen. Das ist ja nicht Masse. Das ist so ein paar Spezialpatienten. Klar, diabetische Schwerpunktpraxis ist jetzt wieder Fokus auf nur diabetische Patienten, die jetzt dahin müssen. Die meisten Patienten, die Diabetes haben, werden ja nicht beim Diabetologen behandelt. Die sind im Hausarzt.
Und aber woran liegt es dann, dass wir nicht, ich sag mal, ein bundesweites Diabetes-Monitoring-System haben, wo diese Daten reinfließen und du als Hausarzt kannst dich aufschalten und deine Patienten dort einsteuern?
Also das mit dem bundesweit haben wir immer Schwierigkeiten, wir sind ja föderalistisch, aber das weiß jeder, wie ich das meine. Der andere Punkt ist Abrechnungsmodalität, muss man fairerweise auch wieder sagen. Aktuell ist es so, im Rahmen der Disease Management Programme Diabetes mellitus Typ 2 in dem Fall jetzt, ist es so, der Patient kann bei mir nur so abgerechnet werden, dass der Aufwand sich für mich lohnt, ich sag's mal ganz vorsichtig, wenn er kommt und die Blutentnahme in der Praxis erfolgt. Das ist so. Das wird sich ändern und es gibt ganz, ganz viele Abrechnungsmodalitäten, die sich ändern werden. Jetzt kann man immer sagen, so typisch Art, ja, wenn sich das geändert hat, mache ich das. Ich tick durchaus auch anders. Ja, also von daher, ich mache ja auch diese Sachen mit meinen Patienten, soweit es geht. Ich glaube, was nochmal einen Schwung bringen würde, wären, wenn, jetzt kommt was Gefährliches, dünnes Eis, wenn, sag ich mal, die Anbieter der Software-Systeme auf den Mobilgeräten, ja, iOS oder halt eben Android, eine Möglichkeit hätten, diese Daten zu sammeln, ich nenne es mal vorsichtig, und die uns zentral bereitzustellen. Technisch ist das alles kein Akt, aber da ist ja wieder Regulatorik, Datenschutz, etc. pp. Ich kann mir gut vorstellen, im Rahmen der digitalen Gesundheitsanwendung, dass sich da was tut, weil da wird es ja jetzt geben, wie Daten von der DiGA zu mir in die Praxis kommen. Das war ja bisher immer ausgeschlossen, ja. Dieser Weg kommt und deswegen will ich gar nicht auf dem anderen Weg vorher rumreiten. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt ein bisschen warten, der Weg kommt. Das werden Patienten ja auch wollen. Das ist ja logisch.
Wenn du jetzt siehst, jetzt DiGA, ne? Also da kleiner Exkurs, das DiGA-E-Rezept ist ja jetzt live und die DiGA-Hersteller gehen ja auf die Barrikaden, weil der Einlöseprozess war ja vorher schon extrem kompliziert. Und jetzt ist er ja noch weiter verschlimmbessert worden. Also die Einlösequoten für ein Rezept sind auf 14% runtergegangen. Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt mit sozusagen analogen Medikamenten, also de facto sind, glaube ich, so in der Situation, wo wir jetzt halt sagen, ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also wir wollen eigentlich Versorgung verbessern, digitaler machen und gleichzeitig sollen aber alle sparen und können nicht mehr investieren in Digitalisierung.
Also dieses DiGA-Ding muss man in zwei Richtungen denken. Zum einen wird uns gesagt und wir werden, ich sage mal in Anführungsstrichen, sogar gewarnt bei DiGA-Verordnungen, weil die natürlich auch ein Budget-Dingen haben, weil die natürlich auch teuer sind und Krankenkassen, da gibt es spezielle Krankenkassen, nicht alle, die sich überlegt haben, ich guck mal, wie viel DiGAs das Spielen so aufschreibt und ob die auch alle sauber verordnet sind. Also was passiert in meinem Kopf als Arzt? Vergiss es, ich schreibe weniger DiGAs auf, bevor ich mir jetzt irgendwie so ne, in den Nessel setze, ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gibt DiGA-Hersteller, es gibt auch Krankenkassen, große Krankenkassen, die ihren Versicherten mitteilen, dass sie das DiGA-E-Rezept nicht wollen. Ich mache das seit, mit meinem Praxisverwaltungssystem ist es, glaube ich, seit einem Jahr sogar schon fast möglich. Da kommen Patienten zu mir, die sagen, du hast mir ein E-Rezept geschrieben, das kann meine Krankenkasse, ich sage große Krankenkasse, bewusst nicht annehmen. Ich sage, Blödsinn, klar kann die das annehmen. Und ich schicke das E-Rezept, ich bin ja da mitgedacht, noch als PDF hinterher, damit die es da wenigstens dann haben. Es ist pervers. Ich bin vollkommen bei dir und eigentlich ist es traurig. Wir haben ja als eine der wenigen Länder überhaupt das Potenzial, DiGAs zu verordnen, ja. Ist eigentlich pervers, weil genau DiGAs wären eigentlich der Weg vom Patienten in die Praxis. Da haben wir die technische Möglichkeit. Und ja. Soll ich sagen, ich glaube, da müssten wir uns alle so ein bisschen mit an die Nase packen. Wir Ärztinnen und Ärzte so nach dem Motto, wir müssen mehr an DiGAs denken. Andererseits müssten auch Krankenkassen gesagt bekommen, Leute, wenn wir schon eine moderne Versorgungsform wählen, eine digitale Gesundheitsanwendung, die man nicht schlucken muss, hätte ich was gesagt, ja, dann hört doch bitte auf, da an den Ärzten rumzuprüfen, ob sie das hundertprozentig in Ordnung gemacht haben, denn auf lange Zeit werden erstens IGAs auch günstiger werden. Ja, wird ja ähnlich sein wie bei Medikamenten, die irgendwann generisch werden. Würde ich mal behaupten, weiß ich aber nicht, muss mich einer korrigieren, wer es besser weiß. Dann wird es günstiger und dann haben wir eine Vernetzung und wir haben, wie du schon sagtest, Gesundheitsinformationen verfügbar überall und immer und schneller. Da fehlt vielleicht einfach manchen Menschen der Weitblick. Und rein politisch gedacht, ja, so ein Politiker denkt in Legislaturperioden. Klingt jetzt böse, aber habe ich manchmal den Eindruck. Ich muss ja in meinem Unternehmen auch mal länger und weit mit mehr Weitblick auf 10 Jahre denken. Du hast eben schon gesagt, KI-Module, egal was jetzt, werden in 3 Jahren, spätestens in 2 Jahren, spätestens in 5 Jahren in den Praxen sein. Was ist denn dann in 10 Jahren bei uns los? Ja.
Ja, also ich glaube, da kann sich jeder jetzt seine eigene Meinung bilden auf Basis der Use Cases, die wir besprochen haben, die jetzt schon möglich sind. Lass uns vielleicht nochmal einen Schwenk machen, auch auf gerätegestützte Medizin, weil da passiert ja auch eine ganze Menge. Also sozusagen eigentlich KI in der Hardware. Da habt ihr ja eine Hausarztpraxis eigentlich auch einen, würde ich jetzt mal sagen, zumindest die Hausarztpraxis, die ich kenne, ja auch einen gewissen Fundus an Geräten, die zum Einsatz kommen. Wie ist da eigentlich die Entwicklung? Also Krankenhaus, anderes Thema, ne? Aber wirklich so in der ambulant ärztlichen Versorgung.
Also wenn wir jetzt Standard, Untersuchungen einfach mal sehen, fangen wir mal mit dem EKG mal an. Ja? EKG ist so ein Standardding, das ist in jeder Hausarztpraxis, da gibt es Tools, die das richtig gut machen und die machen das auch schon länger gut. Die haben es fairerweise auch schon früher ohne eine richtige KI gut gemacht, aber die Auswertungen werden super, auch die Auswertungen von Lungenfunktionsuntersuchungen. Da gibt es immer was zu meckern, nur es ist doch super, wenn meine MFA eine Untersuchung macht. Und sie schon mal grob weiß, in welche Richtung geht das. Vor allen Dingen die MFA ist ja live am Patienten, sieht ihn jetzt und wenn die jetzt bei den EKG schreibt und die KI würde Mist erzählen, ja, im Sinne von, ja, der ist halb tot und du da ganz locker am Strampeln bist und mit deinen Sportsachen kamst, haben wir direkt quasi die Verbindung zwischen Mensch und Maschine und den Abgleich. So. Ich stelle mir das aber natürlich bei anderen Sachen auch noch vor. Ich stelle mir das bei Laborwerten vor, logischerweise. Ich stelle mir das auch bei einem Stethoskop so vor. Auch da habe ich ja die Stethoskope, die mindestens mal, sagen wir, elektronisch digital funktionieren. Ich stelle mir das beim Stethoskop aber auch genauso vor, dass es mir beispielsweise sagt, ey, stopp, hast du nicht richtig gehört? Oder aber, ey, da könnte noch was sein. Beim EKG ist es etwas einfacher, kann man ja relativ einfach erklären, denn EKG sind ja nur diese Linien, die kennt ja jeder, ne, aus dem Fernsehen, die da so Zacken machen. Aber das EKG als Strommessgerät nimmt ja noch viele, 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 viele andere Sachen mit auf, die ja, damit wir es uns schön angucken können, rausgefiltert werden. Und da gibt es ja auch mittlerweile Untersuchungen, Modelle und auch Forschungsprojekte, die sagen, das, was wir alles noch mitnehmen können an Werten, die ich mit meinem Auge an diesen Zacken gar nicht gescheit sehen kann, sind ganz wesentliche Sachen, die auch wieder Prädiktionscharakter haben können und sagen können, aktuell hat Herr Zeggel nichts, aber aufgrund dieses Rauschens, was wir auch noch analysieren können, sieht es ganz anders aus. Ja, und jetzt sind wir wieder den Step, den wir eben schon mal hatten. Was spricht denn jetzt dagegen, wenn der Patient zu Hause, keine Ahnung, einen EKG schreibt? Kann ja nicht so standardisiert, ja, aber vielleicht wird sich da in den nächsten Jahren, da gehe ich von aus, auch was ergeben, wo man sagen kann.
Also da habe ich neulich was ganz Spannendes gesehen, was heißt neulich, auch schon eine ganze Weile her, das ist eine Entwicklung vom Fraunhofer. Die haben tatsächlich eine Anwendung entwickelt, wo du ein handelsübliches Smartphone, also du legst dich hin und legst das auf die Kleidung und jedes Smartphone hat einen Bewegungssensor und die sind mittlerweile so gut, dass sie tatsächlich Bewegungen der Herzklappe detektieren können durch die Kleidung. Also du legst quasi dein Smartphone drauf, startest die Anwendung, liegst da eine Minute. Das ist kein 12-Kanal-EKG, ja, das hat weniger Kanäle, aber das reicht ja schon mal für ganz viele Grundaussagen aus. Also die sind jetzt im Verfahren als Zulassung zum Medizinprodukt, ja. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, wie weit wir da eigentlich sind in der Kombination mit Alltagsgegenständen, die auf einmal hochwertige medizinische Diagnostik machen können. Ich finde das extrem, ja, atemberaubend eigentlich, diese Entwicklung, die wir da haben.
Das gab es vor Jahren ähnlich am Stethoskop. Da haben MFAs von uns mit einem Stethoskop einfach nur in Anführungsstrichen aufs Herz gehört. Der Punkt wurde so ein bisschen vorgegeben und daran konnte es schon detektiert werden. Und Das ist irgendwie eingeschlafen. Ich glaube, das wird alles jetzt Renaissancen erleben, weil, wie du genau sagst, Altersgegenstände. Jetzt kommen wir hier ins Spiel, ne? Wir Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ja wie? Soll ich mir jetzt etwa vom Patienten sagen lassen, dass er irgendwo eine Herzklappenveränderung hat, nur weil er eine App hat auf dem Handy? Ja, soll ich mir sagen lassen. Ja? Und dann kann ich ja als Hausarzt nochmal draufhören, das muss man einfach fair sein. Ich bin Hausarzt, ich bin kein Herzklappen-Oberspezialist. Ja, da muss ich ja fairerweise sagen, wahrscheinlich kann das Gerät das besser. Was bedeutet das in der Konsequenz? Entweder ich habe dann ein Gerät, was es noch besser kann, als das Smartphone mit dieser App drauf. Oder aber der Patient hat das gemacht, die App liefert die Daten irgendwo ab, ich sag's mal vorsichtig, und in irgendeinem, nennen wir es wiederum, Zentrum wird gesagt, ja, Herr Zeckel hat das jetzt gerade gemacht, das Ding ist Medizinprodukt, der kann jetzt zum Hausarzt gehen, aber warum soll er zum Hausarzt gehen bei dieser Erkrankung? Den können wir direkt lenken. Der muss zu, keine Ahnung, Kardiologe XY nach Hamburg. Das heißt, wenn er da 2 Stunden hinfährt, aber das ist der Experte für diese Art der Erkrankung. Und da muss er ja vielleicht gar nicht dann auch live hin, da muss er erstmal eine Videosprechstunde mit dem Experten machen. Und wenn ich mir das so denke, dann haben wir eine Patientensteuerung, die ja nachher alle Terminprobleme löst. Weil, warum haben wir die Terminprobleme? Weil Patienten selbstverständlich an 24 verschiedenen Stellen sich irgendwelche Meinungen holen oder sagen, ja, ich versuche mal bei dem Orthopäden einen Termin zu kriegen, bei dem nächsten auch noch, vielleicht ist der ein bisschen früher. Macht da gar keinem Patienten einen Vorwurf, weil der Patient hat Angst. Erstmal hat jeder Angst um sich, um seinen Körper. Wenn ich aber zu Hause schon Möglichkeiten habe, Dinge zu klären und Dinge zu messen und ich weiß, ja, ich kann nächste Woche mal eben eine Videosprechstunde mit Herrn Professor Herzklappenprofi machen und der sagt mir dann, wissen Sie was, Herr Müller, ist alles in Ordnung. Da reicht jetzt erstmal ein normales EKG beim Hausarzt und keine Ahnung, eine Blutentnahme, sag ich mal. Dann ist das etwas, was Patienten abholt, was auch Patienten educieren wird im Sinne von, die verstehen, warum Erkrankungen nicht immer sofort einen Arzt brauchen oder zumindest nicht, wann ich Bock habe, den Arzt zu brauchen. Das wird die Patientensteuerung, Terminsteuerung erheblich verbessern. Und dann werden wir auch, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch diese Terminproblematik nicht mehr kriegen, weil jetzt kommt ja im Prinzip ist ja so, alles ungefiltert irgendwo an. Und dann, das kennen wir auch, dann müssen wir Hausärzte uns auch an die Nase fassen. Ja, so nach dem Motto, es kommt so ein Patient mit so einem Herz irgendwas. Ja, der war zwar mehr in der Praxis, Abregungsmodalität ist so, dass er hier in mein Kartenlesegerät die Karte reinsteckt und dann schicke ich ihn weiter. Ist ja auch nicht in Ordnung. Der hätte bei mir gar nicht hinkommen müssen, der soll direkt zu dem Kardiologen gehen. Ne? Und das bedingt aber, dass die Vergütungssituation von Hausärzten beispielsweise oder auch Fachärzten sich auch verändern muss. Weil aktuell verdienen wir unser Geld mit vielen Karten im Kartenlesegerät. Man ist ja nichts Unbekanntes. Ne? Aber eigentlich will ich ja die qualifizierten Patienten haben, die krank sind und denen ich helfen kann. Ich will ja nicht nur Karten sammeln. Und ich glaube, das ist schwierig, auch für einige Kolleginnen und Kollegen nachzuvollziehen, weil du musst dich jetzt halt komplett verändern. Also wir beiden werden das ja mit der Veränderung noch komplett mitkriegen. Also zumindest gehe ich davon aus, dass wir beide noch 10 Jahre mindestens arbeiten. Aber es gibt ja noch Kollegen, die vielleicht nur noch 3, 4, 5 Jahre arbeiten. Vielleicht sagen die sich auch, ja, mach mal noch 3 Jahre so weiter wie bisher.
Also, was ja auch nur menschlich ist am Ende, ja, weil du sperrst das Wartezimmer morgens auf, es ist ja voll. Also, und die Situation wird sich ja auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Und also wir haben ja in einer der letzten Folgen auch über Verpflichtungen gesprochen, ne? Also auch da wieder, ich glaube, das wird, also, mittlerweile habe ich die Überzeugung, dass es nur anders gehen wird. Und klar kannst du Anreize für eine andere Vergütungsstruktur setzen und die müssen auch kommen, aber am Ende brauchen wir auch wirklich ganz harte Verpflichtungen. Und das meine ich aber nicht jetzt nur für Leistungserbringer wie Ärzte, sondern auch für Patienten. Und ich glaube, dass wir uns das auch gegenseitig zumuten können, dass wir an der Stelle, und das müssen ja nicht Einschränkungen sein, es ist nur einfach eine andere Art, wie wir Gesundheitsversorgung organisieren.
Wir machen das ja schon lange so, also dass wir Patienten mit ins Boot holen, eine gewisse Art von Mitwirkungspflicht machen. Da kann ich nur zu sagen, es gibt Patienten, die wollen das nicht und die suchen sich dann den einfachen Weg und sagen, nee, da möchte ich in der Praxis nicht mehr behandelt werden, weil da werde ich verpflichtet zu irgendwas, da muss ich irgendwas unterschreiben, da muss ich auch mal selbst Angaben machen. Das gibt es, gar keine Frage. Muss auch fair sein, die Patienten, die, also die meisten Patienten, über 98, 99 Prozent sagen ganz klar, ja logisch, ist ja mein Job. Ich will ja für mich etwas tun, also arbeite ich dabei auch mit. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, da kann man ganz klar sagen, Patientinnen und Patienten wollen das auch. Wir müssen denen die Möglichkeit geben. Wir waren ja anfangs schon mal bei selbstbestimmter Gesundheits, ich sag mal, bei selbstbestimmter Gesundheit. Ich möchte doch jetzt nicht, so blöd das klingt, ich will ja auch nicht zu irgendeinem Arzt gehen, wenn ich jetzt, ne? Und der sagt mir, ja, wir nehmen mal Blut ab. Dann würde ich ja fragen, ja, welche Laborwerte machen Sie denn? Ja, wir nehmen mal Blut ab. Ich sage Ihnen dann, ob die gut oder schlecht sind. Und so läuft es ja doch oft, dass Patienten noch niemals wissen, was gemacht wird. Dass Patienten vielleicht das auch nicht wissen wollen. Das ist zumindest die Ausrede, die ich immer mir als Arzt locker geben kann. Der Patient will eigentlich gar nicht wissen, was ich mache. Ich habe da einen anderen Eindruck. Also wir erklären viel, also Antibiotikagabe bei Erkältung. Ja, jeder weiß, bringt nichts, ist ein Virus. Aber es ist für mich natürlich als Patient, als Arzt viel einfacher, wenn Herr Zeckel zu mir kommt, Nase läuft, ist alles so, oh, mein Kopf tut weh und früher, die letzten 20 Jahre, habe ich immer Antibiotikum bekommen, dann bin ich mit dir in 30 Sekunden durch. Ja klar, Herr Zeckel, kriegen Sie von mir Krankschreibung, Antibiotikum, Schmerztabletten. Es ist schwieriger für mich, ja, dir zu erklären, Herr Zeckel, das macht keinen Sinn. Eine Erkältung ist in der Regel ein Virus. Wir können das gerne mit einem Laborwert auch verifizieren und so weiter und so weiter. Da brauche ich 5 Minuten für die Erklärung. Ja.
Da, Stefan, da können wir vielleicht unsere letzte Folge anknüpfen. Da kommen wir vielleicht die Apotheken zukünftig ins Spiel. Ne? Ich kann einen Schnelltest einfach machen und sage, bakterielle oder virale Infektion geht dann sozusagen in die Videosprechstunde in der Apotheke und die Sache ist gelöst.
Ich raufe mir die Haare jetzt gerade nicht, weil ich da Probleme mit habe. Jeder, der mich kennt, weiß, ich arbeite gerne mit vielen, vielen Gesundheitsberufen, Heilberufen und nennen sie, wie sie will. Ich arbeite gerne mit allen zusammen, immer im Fokus den Patienten und immer im Fokus kürzere Wege und weniger durcheinander. So, jetzt müsste ich theoretisch anfangen zu schimpfen, dass Apotheken das alles tun dürfen. Habe ich letztes Mal auch schon nicht gemacht, aber ich bin da vollkommen bei dir. Ja, dann soll er doch in die Apotheke gehen und seinen Test machen. Klar, jetzt können wir diskutieren, ist der Test gut, ist der Test schlecht? Ja, ist der ordnungsgemäß gemacht? Das sind alles Dinge, die werden sich aus meiner Sicht regeln. Das klappt in anderen Ländern auch so. Und das wäre doch super. Dann habe ich die Diskussion nicht. Du bist vollkommen richtig. Dann kommst du zu mir rein und sagst, ey, ich war schon in der Apotheke, hier ist der und der Test. Ist jetzt mal egal, welche Erkrankung. Ich weiß schon, dass es da nicht so schlimm ist, aber jetzt will ich deine medizinische Einschätzung noch dazu, zu meiner klinischen Situation. Das ist doch sensationell. Von daher, da hilft es nur, zusammenzuarbeiten und nicht mehr gegeneinander. Und das ist ja auch so gewünscht. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Jetzt kann man diskutieren, ob das, wie schnell das kommt, wie gut das geht. Ich glaube, es geht nur gemeinsam. Und dann geht es mit weniger Aufwand, mit weniger Ressourcen, ressourcenschonend. Und mit Ressourcen meine ich noch niemals nur Personal, also medizinisches Personal. Damit meine ich auch Wege. Wenn man sich aber mal anschaut, wie viele Wege Patientinnen und Patienten in Deutschland hinterlegen müssen, um an medizinische Versorgung zu kommen, ja, dann ist auch das ein Thema. Also ich bin jetzt mal pervers, je teurer der Sprit wird, umso mehr Videosprechstunde wird ja theoretisch genutzt. Und das habe ich, als das Anfang des Jahres so war, auch bemerkt. Wurde mir auch klar von Patientinnen und Patienten gesagt, bevor ich jetzt zu dir komme, mache ich eine Videosprechstunde. Ich sage, oh, das wäre ein tolles Argument. Da muss ich ja fast sagen, mach den Sprit noch teurer, wenn es darüber geht, okay, ja. Mittlerweile ist das natürlich nicht mehr so. Und nee, irgendwie hören auch jetzt die Subventionen auf, ne? Irgendwas ist doch jetzt irgendwie ab 1. Juli wieder. Ich weiß ja nicht genau. Mal gucken, wie es mit der Videosprechstunde ist. Ja, lustig.
Ja, ich schau mal, ob das mit unseren Registrierungszahlen einhergeht, ob es da.
Ja, mach mal.
ja. Stefan, ich glaube, gutes Schlusswort am Ende. Es geht nur gemeinsam, ja, im Sinne der Patienten, im Sinne der Versorgung und KI, Mensch und Maschine. Das ist auch die wird auch die Zukunft sein, genauso wie es eben hybrid sein wird. Also nicht nur digital. Manchmal muss der Patient vor Ort sein, aber die Fälle, in denen er nicht mehr vor Ort sein muss. Ich glaube, das Spektrum wird sich in den nächsten Monaten, würde ich schon sagen, deutlich erweitern, einfach aufgrund der Möglichkeiten, die KI und auch KI-basierte Diagnostik mit sich bringen werden. Und ich glaube, jeder hat so seine eigenen Geschichten mit Stunden in Wartezimmern und die gehören dann hoffentlich bald der Vergangenheit an.
Auf jeden Fall, das wird so kommen. Und wenn wir Ärzte nicht wollen, werden die Patienten uns das schon erklären, wie es laufen muss.
Dann vielen Dank für die heutige Diskussion. Einen schönen restlichen Feiertag noch und in 2 Wochen haben wir wieder die nächste Folge. Wir haben schon gesagt, das Thema beim nächsten Mal wird sehr wahrscheinlich Robotik sein. Also wir wollen uns damit auseinandersetzen, wie also nicht nur KI, sondern auch Roboter in Kombination natürlich mit KI auch zukünftig in die Versorgung reinwirken werden. Da werden wir sicherlich stärker über Cases im Bereich der Pflege und auch der stationären Versorgung sprechen. Aber das wird mit Sicherheit auch eine hochspannende Folge. Also schaltet in 2 Wochen gern wieder ein.
Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.
Tschüss.